10:45.
Was heißt teurer? Wenn es besser ist, ist der Preis schon wiederum in Ordnung. Ne? Bessere Qualität kostet halt was. Ne? Du musst halt dann in der Gastronomie ein bisschen umdenken. Es geht nicht um die paar Cent, was die Kartoffeln vielleicht kosten, sondern um das, dass es eine Ressource ist, die weggeschmissen wird.
Es ist 11:45 und daher Zeit für eine neue Folge unseres Podcasts 11:45. Mein Name ist Thomas Ruschka. Ich bin Programmmanager des Umweltservice-Programms für Unternehmen Ökobusiness Wien. Heute habe ich einen spannenden Gast und darüber werde ich mit ihm sprechen. Wie wird man zum größten Bio-Restaurant der Welt? Warum braucht es eigentlich mehr Bio in der Gastro? Und ist es überhaupt heutzutage noch vertretbar, kein Bio anzubieten? Ja, herzlichen Dank, Elisabeth, dass du da bist. Elisabeth Kollerig, freue mich sehr, dich als Gast zu haben. Ich darf dir jetzt am Anfang kurz vorstellen und wenn ich ganz einen Blödsinn sage oder du noch was ergänzen willst, dann bitte misch dich ein. Du bist die Gründerin von einem wirklichen Wiener Traditionsbetrieb, der Luftburg im Prater. Also ich bin ganz sicher, jede Wienerin, jeder Wiener kennt den Betrieb. Das heißt, du bist Gastronomin und Unternehmerin. Und ich habe das Gefühl, das bist nicht nur, sondern das bist wirklich mit Leib und Seele. Du kommst aber auch aus einer Gastro-Dynastie heraus. Karl Kollerig ist der Vater mit dem Schweizerhaus. Und dann habe ich noch was ganz Lustiges gefunden. Du fährst gern Achterbahn.
Ja, das stimmt. Aber jetzt hast du noch vergessen, und dass ich ja die Luftburg erfunden habe.
Ja, auf das komme ich gleich. Sehr gut. Du machst Yoga, das ist eine lustige Geschichte, ja. Die musst du unbedingt erzählen. Ja. Ne? Du bist Mutter und Großmutter, aber das hast du eh schon gesagt. Erzähl die Geschichte mit der Luftburg, weil das finde ich, ich kenne es schon. Aber
du kennst es schon, naja.
Aber erzähl es trotzdem ja, bitte.
Ich bin in der Gastronomie aufgewachsen, also im Prater eigentlich aufgewachsen. Und der Prater ist für mich der schönste Bereich, was ich mir aussuchen kann, weil da hast du alle Action dabei. Und für mich war es wichtig, auch für die Kinder, dass da genug gemacht wird. Und ich habe so eine Idee gehabt, ich bin immer gerne am Bett gekupft, wie ich klar war. Und meine Mutter hat gesagt, das Gitterbett hält nicht mehr so lang. Aber diese Idee ist mir halt blieben, das mit dem Springen, aktiv sein. Und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, dass ich mit meinem Vater, wie ich dann 20 war, dass ich mit meinem Vater auf eine Messe gefahren bin. Und da hat es einen Produzenten gegeben, der Heißluftballons genäht hat. Und mein Vater hat ein paar Bier mit dem getrunken, hat sich unterhalten. Ich jetzt gedacht, mein Vater will doch nicht jetzt einen Heißluftballon für den Prater kaufen oder so irgendwas. Ne? Aber sie haben geredet und dann habe ich dem gefragt, ob er was anderes auch nähen kann. Und er sagt, alles kann er nähen. Na, ich in meiner Freude denke mir, da könnte man ja so eine Luftmatratze machen, auf der man springen kann. Ja, hat er gesagt, kann er machen. Er hat eigentlich wenig Deutsch gesprochen, ich nicht so gut Englisch. Und ich habe halt gezeichnet, die haben schon das vierte, das fünfte Bier, ich habe da nicht gezählt, was die Bier getrunken haben. Und da hat mein Vater gesagt, naja, wenn du sowas willst, naja, habe ich gesagt, natürlich hätte ich gern sowas. Und der Engländer, der Mr. Wagten hat er geheißen, hat gesagt, kann er mal machen. Nicht? Und dann habe ich halt mir gedacht, naja gut, dann zeichne ich das ein bisschen schöner. Wir sitzen eh noch, dann habe ich eine Burg draus gezeichnet mit so Seitenwände, also die Matratzen praktisch und du kannst springen. Die Seitenwände schützen dich, dass du nicht runterfallen kannst.
Aber es war für Indoor gedacht, nicht? Fürs Zimmer.
Naja, ich habe also ich nicht gesprochen, gesprochen haben wir nicht viel, ich habe viel gezeichnet. Es war für Indoor gedacht, also so ein größeres Bett, 3x3, 2x2 Meter, 4x4 Meter, so in dieser Form halt. Ne? Ich habe immer gesagt, also 2x4, so in dieser Richtung, hätte ich das gern. Ja, sagt er, ist alles in Ordnung. Er sagt dann einen Preis. Boah, ich habe mir gedacht, das ist das im Pfund, wie rechne ich das jetzt um? Mein Vater hat gesagt, das passt schon, das kannst du abarbeiten. Na, haben wir gedacht, ja, das passt, ich will das haben. Das passt schon, also das nehmen wir dann. Ne? Und dann hat es ein paar Monate gedauert. Dann ist er mit dem Anhänger gekommen und hat so ein Packerl da drauf gehabt. Ne? Und rollt das aus und ich sage, der soll das reingeben drinnen. Nein, hat er gesagt. Also er hat da so einen Motor mit, so einen Gebläsemotor, hat er gesagt. Das ist statt dem Helium da für diese Heißluftballons und hat einen fixen Motor dran, das passt schon alles. Na, der rollt das aus, das ist 8x11 Meter auf einmal geworden. Sag ich, jetzt verstehe ich auch, der Preis ist schon mal klar, ist so groß. Naja, sagt er, nicht Meter, In England gibt es Feed und Inch und was weiß ich was alles. Er hat sein Maß gehabt. Na ja, denke ich mir, na gut. Und somit ist das, die Luftburg praktisch dann entstanden, dass mir sehr viel Freude gemacht hat und nicht nur mir, weil ich dann gesehen habe, dass die anderen Kinder auch. Und somit ist halt vor mittlerweile fast 45, heuer wird es 45 Jahre, ist die Luftburg entstanden.
Das heißt, alle diese Hupfburgen gingen auf die zurück?
Ja, ja. Also es ist, ich habe es dann markenschützen lassen auf den Namen Luftburg. Weil, ja, und jetzt gibt es Luftburg oder Hüpfburg. Also das ist dann schon so weiter. Sie hat sich dann weiterentwickelt. Aber macht mir heute noch viel Freude. Ich springe heute noch gerne auf der Luftburg rum. Und man fühlt sich dann eigentlich mal sehr jung. Und es ist immer ein Spaß. Ja, das wird auch bleiben.
Wunderbar. Also ich weiß, wie du mir die Geschichte zum ersten Mal erzählt hast, weil ich habe mich immer gefragt, warum heißt das Lokal eigentlich Luftburg? Haben wir aber nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Und wie du das einmal vor ein paar Monaten einmal erzählt hast, haben wir gedacht, das ist die Geschichte.
Ja, die ist ja wirklich so großartig. Dann sind die Kinder gesprungen und dann haben wir die Leute gefragt, dann haben wir nicht einen Kaffee, gibt es nicht was zum Essen, gibt es ein paar Würsteln oder sonst irgendwas. Nein, aber du musst dir was anbieten. Die Leute haben gewartet, die Kinder sind gesprungen. Ja, und aus dem Grund war dann eigentlich meine eigene Gastronomie mit der Luftburg, wie ich dann vom Schweizer aus das beendet habe, habe ich mir halt meine eigene Gastronomie gemacht.
Ne? Das ist ja unglaublich. Das heißt, du hast ja fast als Schaustellerin angefangen.
Ja, das war.
Und bist dann erst Gastronomin geworden.
Also das ist die, wie soll man sagen, heute nennt man es wahrscheinlich Erlebnisgastronomie. Mhm. Ne? Und für mich ist der Brauter ist ein Erlebnis. Ja, also das ist das Schönste, was es geben kann. Ne?
Mhm. Ja, aber was, wo quasi unser gemeinsamer Weg begonnen hat, das war ja vor, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Jahren. Ja. Ich müsste jetzt nachdenken, hat es ja so eine Art Richtungswechsel gegeben. Ich weiß, wir haben damals gemeinsam mit der Andrea Wass-König darüber nachgedacht, wie kann man im Rahmen von Öko-Business auch was machen in der Gastronomie, dass da bewusstere Lebensmittel eingesetzt werden und so. Und da bist du damals mit an Bord gekommen. Wie war die Geschichte eigentlich?
Naja, die Geschichte war mit der Andrea Wass-König, das war damals über Global 2000, nicht, wo man gesagt hat, wo man geschaut hat, dass wenig Lebensmittelreste eigentlich übrig bleiben. Und da haben wir so Studenten gekriegt, die das gemessen haben und die haben bei uns nichts zu messen gehabt, weil die Gäste haben eigentlich immer alles aufgegessen und bei uns war es ja damals auch schon übrig, wenn was übrig geblieben ist, hat der Gast entweder ein Geschirr mitgehabt oder wir haben ihm was gegeben zum Einpacken. Aber weggeschmissen haben wir nichts. Also das war schon so in meinem Denken drinnen, also das, was du hast, schmeißt nicht weg. Das kannst du am Abend auch noch essen, nicht? Oder am nächsten Tag. Und da sind wir zusammengekommen. Das war der erste Impuls und es war schon bei uns schon sehr viel biologisch, aber nicht ausgezeichnet. Also wir haben kein Zertifikat oder irgendwas gehabt. Und die Andrea Wass-König hat dann gesagt, da könnten wir ein Pilotprojekt machen. Nicht?
Genau. Also da haben wir an diesem Gastrosiegel natürlich gut essen, gebastelt. Und ich sage es aus meiner Sicht, für uns, die Andrea Wass-König war ja auch Gastronomin zu der Zeit.
Ja.
Und die hat ja ein veganes Restaurant gehabt. Und für uns waren das die zwei, jetzt, wir haben über so eine Abstufung schon von vornherein nachgedacht gehabt. Und so irgendwie Gold, Silber, Bronze. Und klar war, dass uns eigentlich, ich habe dich ja damals noch nicht gekannt, aber dass uns eigentlich so jemand wie du viel wichtiger war als die veganen Restaurants, weil wir uns gedacht haben, die sind eh an quasi höchster Stelle und wenn man jetzt so ökologisch und Tierwohl betrachtet und so. Aber wir wollen mit Öko-Business immer so ein bisschen was verändern. Und dann haben wir gesagt, die Andrea hat das vorgeschlagen und gesagt, das war super, wenn so ein Praterbetrieb da mittut. Und für mich war das damals mit 1000 Fragezeichen behaftet. Jetzt weiß ich, dass du ja von dir heraus diesen Antrieb hast. Aber damals haben wir gedacht, wird das gut gehen? Aber das, wenn der mittut und wenn man da die Karotte vor der Nase hängen könnte, dass so klassische Betriebe, das war für mich halt ja, die Luftburg, so klassische Betriebe, auch sie bewegen können und Richtung Bio gehen können, dann war das super. Also das war so mein Bild. Warum hast du mitgemacht?
Weil ich das ganz einfach, also eine tolle Idee war und ich bin keine Verwalterin in dem Sinn, sondern ich bin ja nicht die, was tut und mir hat das gefehlt, dass es dann einer dokumentiert. Ich wollte ja dann selber auch wissen, wir haben einen hohen Bio-Anteil, wie viel ist das ja wirklich? Und es ist eigentlich immer mehr geworden und auch, ich habe dann gesehen, man kann noch mehr Produkte in der Richtung also auch ansparen. Also das war, haben wir gedacht, krass. Also das finde ich so gut. Jetzt weiß ich endlich, was in welchen Lebensmitteln wo drinnen ist. Und ich kann meinen Gast das noch besser sagen. Und das Bio war eigentlich da warst alles. Also da warst das von der Herkunft her, über die Ernte, über die Regionalität, alles. Also das war ein Geschenk. Für mich war das ein Geschenk, dass wir dort mit drinnen waren.
Ja, für uns war das auch ein Geschenk, ja. Aber so ganz, also das klingt jetzt einfach so ganz einfach, habe ich das Gefühl gehabt, war es ja doch nicht. Weil wir bleiben jetzt bei einem eurer klassischen Angebote, ja. Wenn wir jetzt bei der Stölzen, dann denken wir, dann habt ihr ja unglaubliche Mengen an Stölzen. Und das in Bier zu kriegen, das kann man nicht vorstellen, dass das von Anfang an einfach
das war. War so auch die Überlegung, wo ich gesagt habe, es sind 75 Tonnen Stölzen, die wir im Jahr brauchen.
75
ja.
Tonnen.
Und da habe ich mich natürlich erst erkundigt, gibt es die in Österreich überhaupt? Ja? Weil wenn ich das starte und es gibt dieses Produkt nicht, dann muss ich mir ein neues Produkt überlegen. Aber wie es war, also in Österreich ist diese Menge überhaupt kein Problem und es gibt genug Biobauern, denen die Stölzen dann eigentlich auch übrig bleibt, die sind in die Fleischerkerei oder in die Wurst dann eigentlich reintun. Mhm.
Ja. Wir haben von der anderen Seite ja, also in der Umweltschutzabteilung auch parallel viel zum Lebensmittelthema gearbeitet und die Kollegen, die da auch mit Produzierenden dabei sitzen immer und die mit einbeziehen, war dann auch der Punkt, wie die gehört haben, ihr macht's mit und ihr kauft's. Ich wusste gar nicht, dass das so viel ist. Ich habe gedacht, einige 30 Tonnen, 75 Tonnen. Das verändert ja auch den Markt, weil dann viele von der Produktionsseite gesagt haben, da wenn ich so große Nachfrage habe und so große Abnehmen habe, dann kann ich mir das leisten, umzustellen. Also das hat ja eine doppelte Wirkung.
Es hat eine doppelte Wirkung. Erstens mal, weil die Nutzbarkeit, also die Schweinstelze ist ja etwas, ein Karree braucht ja jeder oder einen Lungenbraten. Ne? Das wird verkauft, aber das Tier hat ja viele Teile. Und aus dem Grund ist es also für den Produzenten, also der die Schweine gezüchtet hat, sehr gut gewesen. Wir haben die Rippeln genommen, wir haben eigentlich, wie man sagt, das Abfallprodukt der Schweine, weil die anderen Sachen haben sie eh verwurstet oder verbraucht. Ne? Aber die Stölzen und die Rippen sind einer übrig geblieben. Ne?
War das jetzt das erste Produkt?
Nein. Also ursprünglich hatten wir angefangen mit Zitronen, Orangen und Salat, wobei wir draufgekommen sind, dass im Einkauf die Zitronen und die Orangen günstiger, also preislich weniger kosten als die schönen, großen Orangen, die wenig Saft haben. Wir haben sie für den Saft gebraucht. Dass du eigentlich das günstigste. Da kaufe ich natürlich die günstigere Bio-Orange und die Zitrone, weil wir sie ja eh verarbeiten.
Damit ich das jetzt richtig verstehe, die Orange ist zwar teurer, aber letzten
Endes. Nein, sie war nicht teurer. Sie war noch nicht so schön, die Schale war nicht so schön. Ja. Die Äpfel für unseren Apfelstrudel, da war ja auch der Apfel nicht immer gleich groß. Das waren ja verschiedene Größen von Äpfeln. Ne? Die einmal größer, einmal kleiner, einmal haben sie da so ein bisschen sind's anders gewachsen. Ja, für den Handel nicht verkauft. Auch Karotten. Ne? Uns war es ja egal, ob die Karotten groß oder klein sind. Wir haben eh alles geschnitten. Ob wir es jetzt für den Salat nehmen oder die Gurken. Die kann krumm sein. Für die Gastronomie kannst du das alles gut verwenden. Das ist ja keine schlechte Qualität. Die ist halt nur nicht lang und gerade und alle in derselben Norm. Ne?
Aber wenn du jetzt trotzdem an den Weg denkst, so wo waren Stolpersteine oder waren Punkte, wo du gedacht hast, okay, das bringe ich aber jetzt nicht zusammen? Weil Um vielleicht auch nochmal das zu erzählen für die zuhören und es nicht wissen, gedacht unter Anführungszeichen, und da haben wir die grob unterschätzt, gedacht war, dass du Bronze erreichst. Das heißt, das ist 30% Bio am Anteil. Jetzt bist du das größte Bio-Restaurant, oder jetzt habt ihr, du hast das ja deinem Sohn übergeben, das größte Bio-Restaurant der Welt und hast alles im Bio. Aber auf dem Weg kannst du nicht immer einfach gewesen sein, oder? Das klingt
Nein,
das nämlich
nicht
so einfach.
Also, es war das Erste, wo du sagst, die 30% zu erreichen, die haben wir ja schon gehabt, wie wir das dann gesucht haben, weil wir das ganze Gemüse war ja schon damals im Bio und die Kartoffeln und das, also da haben wir die 30% hatten wir ja schon. Naja, dann machen wir gleich Silber. Ne? Und mit dem Anreiz auf Silber war der nächste Schritt, naja gut, warum nicht Gold, ne? Also Stolpersteine, wie kann man sagen, Stolpersteine war es, wo wir jetzt 100% auch mit den Getränken Bio sind, sind die Getränke ein bisschen gewesen. Ne? Also es hat gewisse Marken gibt es, das ist die Marke und da gibt es kein Gegenstück dazu. Ne? Also wir haben jetzt das Wiener Dirndl, das ein vollwertiges, geschmacklich sehr gutes Produkt ist, das den Aperol Spritzer ersetzt. Der Aperol Spritzer ist, muss ich jetzt dazu sagen, rein Chemie. Ne? Schaut schön aus, wird sehr viel getrunken. Ja, aber ohne Aperol-Spritzer, hat mein Betriebsleiter gesagt, geht das nicht. Ne? Ja, und da haben wir das Wiener Dirndl gefunden. Und dann gab es auch, sei es jetzt den Jägermeister, jetzt haben wir einen Förster. Und jetzt haben alle Getränke im Bio. Ne? Also die Getränke waren die größere Herausforderung, weil das nicht so einfach ist. Hm. Aber bei den Speisen muss ich sagen, sehr, sehr viele und gute, also vor allem extrem gute Qualität. Also die Qualität hat mich wirklich, muss ich sagen, das ist hervorragend. Da bin ich eine richtige Verfechterin geworden.
Ja. Aber wenn ich mich so richtig erinnere, korrigiere mich, vielleicht ist es falsch, aber es war also ein bisschen um die Ecke denken. Ich kann mich ein bisschen an eine Debatte rund um Händelschnitzeln sind schwierig, weil
Hühner,
die Filets...
Hühnerfleisch ist etwas, was schwierig ist. Du musst halt dann in der Gastronomie ein bisschen umdenken, dann musst du halt mehr die Keule verwenden und nicht die Brust. Hühnerbrust alleine wird so viel verwendet, dass wir es fast nicht gekriegt hätten.
Aber die Haxeln sind da eh viel besser, oder?
Genau, die Haxeln sind eh besser, sage ich immer. Ja, die sind softiger. Ja. Aber du musst halt die Speiskarten dann ein bisschen ändern. Ja. Aber das ist ja kein Problem. Nicht?
Ja, aber das heißt, es ist schon ein bisschen Kreativität und Mitdenken. Das heißt, es ist bei euch nicht nur der Weg gewesen, ihr setzt Produkt A durch Produkt B, genau das Gleiche, nur ist es halt jetzt Bio, sondern es war schon ein bisschen weiter, es war
natürlich,
so ein bisschen gesamtheitlich.
Ja, den Salatanteil erhöhen, den Gemüseanteil erhöhen. Ne? Es war nicht so einfach, einen biologischen Krähen zu bekommen, das ist also eine Herausforderung, oder ein Rettich, das sind ein paar so, aber es hat ja immer jeder, der dann die Menge gehört hat, hat gesagt, na, dann baue ich das an. Ne? Mhm. Das haben wir schon gehabt.
Ja. Und wie ist eigentlich, ich meine, es ist so ein Betrieb, bist ja nicht nur du allein oder nicht nur dein Sohn allein, sondern ihr habt ja wahrscheinlich unheimlich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die müssen ja wahrscheinlich auch mitziehen. Wie kriegt man die auf den Weg? Oder die machen halt, was du sagst? Oder wie funktioniert
naja,
das?
Also die Ware wird geliefert und dem fällt es vielleicht im ersten Moment nicht auf, ob das jetzt Bio oder nicht Bio ist. Nein, das ist, wird bestellt, der Einkäufer, der war eingeweiht in der Richtung, der hat schauen müssen, es war nicht, war auch manchmal ein bisschen schwierig, wo er dann geschaut hat, wo der Lieferant gesagt hat, ich spritze eh nichts, es ist Bio. Und da habe ich gesagt, wo ist das Zertifikat? Mhm. Und na, dann hat er sich halt bemühen müssen, dass er ein Zertifikat gekriegt. Aber die Mitarbeiter, denen hat es gefallen, weil es natürlich besser geschmeckt hat, muss man auch dazu sagen. Also die waren von der Richtung her schon mit dabei und haben dann sehr aufmerksam geschaut, ob das eh alles auch stimmt. Mhm. Also sie haben mitgezogen.
Und die Lieferanten und Lieferantinnen, hast du jetzt angesprochen, Irritation, weil sie plötzlich was anderes wolltet? Oder?
Naja, es war so, Bio würden wir schon machen, gesagt, aber es fragt ja keiner danach. Na, sage ich, gut, dann bin ich halt diejenige, die fragt, ich möchte die Menge im Bio haben. Na, und sie hätten mir das ankaufen, wissen Sie, das könnte auch sein, dass das ein bisschen teurer vielleicht wird. Sage ich, was heißt teurer? Wenn es besser ist, ist der Preis schon wiederum in Ordnung. Und bessere Qualität kostet halt was. Ne? Und das passt schon.
Du hast es jetzt eben mehrmals schon angesprochen und denke mal, das ist ja gerade für die Kunden und Kundinnen ein wichtiger Punkt. Es geht ja nicht nur darum, dass Bio draufsteht, sondern du bist überzeugt davon, hör jetzt raus, dass das bessere Qualität ist und dass das auch besser schmeckt.
Genau, ja. Also es ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Man weiß es ja oft gar nicht, dass du, wenn du Knoblauchpulver verwendest, was du es beim Würzen hast, dass da oft Füllstoffe in den nicht biologischen Sachen drinnen sind. Also das ist zwar dieselbe Menge Knoblauch, das ist dann auch ein Kilo, aber das Kilo ist nicht reiner Knoblauchpulver, sondern da sind Füllstoffe drinnen. Das ist im Nicht-Bio-Bereich erlaubt, aber im Bio-Sektor habe ich das nicht. Dann brauche ich auch nur die halbe Menge von dem Knoblauchpulver.
Ja, aber das muss man wissen, ne? Weil sonst sagt man, ja, das ist doppelt so teuer. Ja.
Nein, das ist dann oft verwürzt gewesen. Sag ich, das schmeckt aber jetzt schon sehr intensiv. Ne? Ja, es ist nicht doppelt so teuer, es ist nur doppelt so ausgiebig. Und darum scheint es im ersten Moment, dass es doppelt so teuer ist. Ne?
Jetzt hast du bei den Getränken gesagt, dass ihr Auswege gefunden habt. Wiener Dirndl statt italienisches Ingetränk. Hat es auch an der Rezeptur vom Essen, von Speisen, Änderungen gegeben, bietet sie jetzt was anderes an, was vorher nicht gegeben hat?
Ja, schon.
Jetzt mehr vegetarisch, denke ich
ja,
mal.
Ja, also vegetarisch und vegan. Also wir schauen zum Beispiel auch bei den Nudeln, dass keine Eier drinnen sind. Also wir haben sehr gute Krautfleckerl, wo die Leute sagen, die sind hervorragend. Ja. Also es ist ein ganz einfaches Gericht. Ne. Es gibt ein Kartoffelgulasch, das auch vegan ist zum Beispiel. Also es sind viele Leute schon, die vegan gerne essen. Dann schaut man da halt glutenfrei. Ne. Kartoffelgulasch ist ja glutenfrei. Also da ist kein Weizenmehl und nichts drinnen. Ne. Also es ist für jeden etwas da.
Hm. Ja. Jetzt habt ihr sicher, weil wir gerade bei den Kunden und Kundinnen gelandet sind, jetzt habt ihr ja sicher viel Stammkunden, nehme ich jetzt einmal an. Ja. Und viele, die wahrscheinlich gewohnt waren, dieses Bier und die Stölzen sind so und das Gulasch ist so. Jetzt hat es wahrscheinlich schon Veränderungen gebracht. Bleiben wir jetzt einmal zumindest beim Bier.
Naja, beim Bier, also geschmeckt hat einer das, es hat ein bisschen anders geschmeckt, haben sie dann gesagt, aber es ist gut und es ist süffig. Und dann sind sie halt irgendwann einmal draufgekommen, dass das Kaputtweiser ist. Es hat mir in der Tradition familiär, hat es mir wehtat, dass die Budweiser, obwohl ich 5-mal dort war beim Braumeister und geredet habe und aber nicht für uns, eine kleine Brauerei wenigstens, ein Bio-Budweiser machen kann. Aber das ist halt ein Staatsbetrieb und wir sagen, wir verkaufen so viel, wir haben es nicht notwendig. Und dort habe ich die Dynamik nicht hineingebracht. Das war schon, also das war schmerzlich. Das muss ich sagen, das war nicht leicht. Da hat mein Sohn dann mitgeholfen, dass er das mit dem Vornburger dann gesagt hat, du Mama, kost es, das ist gut. Ja, sage ich, das ist gut. Und dann haben wir gedacht, wie wird mein Vater darauf reagieren? Ja, haben wir gedacht, ja, wenn die Budweiser nicht wollen, dann ist es ganz einfach so. Ja.
Und die Leute haben es dann akzeptiert.
Ist, also man muss ja sagen, die 2021 ein gutes Jahr gewesen. Also da, wo wir offen haben durften, waren die Gäste sehr, sehr zufrieden. Und wir haben sehr großes Lob, muss ich sagen, bekommen. Wobei ja das auch so ist, dass der Gast eher sagt, was ihm nicht gepasst hat. Ne? Und wir haben aber da sehr viele Rückmeldungen, dass die Leute gesagt haben, das finden sie toll, dass das überhaupt gibt, dass alles im Bio sein kann und auch die Getränke natürlich, von den Säften angefangen, vom Kaffee, vom Tee, von den Gewürzen, also alles, was es eigentlich gibt, alles Bio.
Hat das,
nachhaltig natürlich, ja.
Hat das neue Kundensegmente geöffnet? Kommen jetzt andere Leute?
Also es kommen viele, viele neue Leute, also viele junge Familiengruppen, das hat sich schon ein bisschen geändert, ja.
Und wie kommuniziert sie das? Weil ich mir denke, ich kenne die und ich weiß, dass du das zu 100, mehr als 100% ernst meinst und nimmst. Jetzt könnte man aber die Vermutung anstellen, jetzt bin ich im Brauder und da geht es um Menge und Gut und jetzt schreiben die Bio hin, aber in Wirklichkeit, na so glaube ich ihnen das nicht. Ja? Also wie ist das mit der Glaubwürdigkeit und wie kommuniziert sie das Richtung Gast?
Ja. Naja, also das ist schon so, dass die Leute sagen, und das ist wirklich alles Bio. Diese Fragestellung haben wir mindestens einmal im Tag. Ne? Aber dann sieht er eben, es gibt die Zertifikate. Also es ist nicht nur, dass man Bio hinschreibt, sondern wir werden geprüft. Zudem haben die Gäste schon ein hohes Vertrauen, weil wenn was geprüft ist, nur geschrieben, das ist nicht ganz so, weil es steht auf manchen Ledertaschen auch irgendeine Marke drauf und das ist nicht nachvollziehbar. Aber durch diese Kennzeichnung und durch die Mithilfe, dass wir also die Möglichkeit haben, dass wir biozertifiziert, dass wir die Auszeichnungen dazu haben. Also die kriegt man ja nicht, die kann man sich ja nicht irgendwo hinzeichnen. Nicht? Die sind schon sehr gut.
Und von den Mitbewerbern am Markt, wie ist das aufgenommen worden, dein Weg? Und jetzt quasi dieses große Bio-Restaurant, ist das Vorbildwirkung, ist das Neid, ist das Kopfschütteln? Wie hast du das
also
erlebt?
Es ist, für viele ist es so, dass sie sagen, und wie habt ihr das geschafft? Ja? Wo habt ihr einkauft? Wo kriegt man das? Und da muss ich sagen, dass also ich gebe gerne alle Adressen weiter oder die Kontakte weiter, was sie umsetzen können davon und dass man die Ware ganz einfach bekommt. Wo man es kriegt, also die Kontaktadressen, weil das weiß ich, bis du das erarbeitet hast und die eine gute Qualität und das auch so liefern können, wie sie es brauchen. Und dann sage ich natürlich meinen mit Kollegen, dann sage ich ja, ein bisschen was darf man auf der Speisekarte dann verändern. Also man wird schon regionaler, man muss da nicht die Pizza Hawaii haben, wo die Ananasscheiben drauf ist. Es gibt sehr gute andere Geschichten, die kann man auch dann mit Äpfel belegen, wenn sie es auf süße Art haben wollen. Also da versuche ich, die das aufnehmen, die holen sich die Informationen und da sind wir sehr ein schönes Team miteinander geworden.
Mhm. Ja. Jetzt, wir begleiten ja mit Ökobusiness Wien Betriebe in diese Richtung, genau. Ja. Das war ja das Ziel, dieses Zeichen natürlich gut essen so zu machen und die kriegen ja Beratung und die Zertifizierung dann mitfinanziert. Und also ich kriege nur mit, wenn manchmal, und das ist selten, ich mit Betrieben rede, dann sage ich, ja, das geht nicht. Und wenn ich dann dich als Beispiel nehme, dann kommt oft Ungläubigkeit. Ja, so irgendwie, na, was, die Luftburg, na, das geht nicht. Also so.
Ja, das ist in der Vorstellung selber, ist es den Leuten, ist es können sie sich das nicht vorstellen, dann können sie es anschauen. Ich verstehe schon, wenn man das jetzt nur theoretisch rüberbringt, dann sagt er, das kann ja nicht sein. Ja? Mhm. Also das ist das. Und dann sollen sie kommen und dann zeige ich ihnen das. Und dann können sie mal sagen, wo sie die Probleme haben und dann lassen sie das verwirklichen. Also das kann ich, jeder, der es machen will, wollen muss es natürlich, dem kann ich das auch zeigen. Das ist gar kein Problem.
Ja. Jetzt bist, man merkt, glaube ich, auch in dem Gespräch, wie du das mit Leib und Seele bist. Und jetzt, du hast auch gesagt, du hast mit deinem Sohn das beraten und jetzt hast du quasi Gastronomen mit Leib und Seele und Verändererin mit Leib und Seele. Wie ist es dann, wenn man den Betrieb abgibt? Ist es dann eine Kindesweglegung oder bist du eh noch weiter dabei? Und es ist halt jetzt.
Nein, also es ist so, also in der Entwicklung ist es ja auch notwendig, man kann ja nicht alles selber machen. Also das ist, muss einem schon bewusst sein. Ich habe ja gern alles gemacht, ich kann auch alles, aber ich muss das ja nicht mehr machen. Und dann ist es schon die Verantwortung, dass du es jemandem weitergibst. Ja? Weil es sind andere Aufgaben, die ja auf einen zukommen, die ich ja dann noch nicht habe machen können. Jetzt habe ich den Betrieb umgestellt und mein Sohn wollte es unbedingt auch machen. Ja, also das kommt ja auch dann dazu. Also der hat schon gebrannt danach. Er hat gesagt, Mama, lass mir das, sonst mache ich selber irgendwas. Nicht? Das muss man auch. Natürlich ist man dann, denkt man, was mache ich jetzt? Das war ja meine Freizeit. Also Gastronomie, wenn mich dann einer gefragt hat, und wo fährst du hin auf Urlaub? Sag ich, was heißt auf Urlaub? Ich bin jeden Tag auf Urlaub. Ich bin da im Prater in einem Gasthaus. Ich kann essen, ich kann trinken. Besuch jeden Tag, ich bin auf Urlaub, ich fahre nicht irgendwo anders hin. Ne? Mhm. Ja, also das war schon so ein bisschen eine Umstellung, wo ich gesehen habe, also ich muss meinen Sohn alleine lassen, nicht mich immer reinmischen. Ne? Mhm. Und er macht das wirklich sehr, sehr gut. Und im Bereich jetzt auch in der Gestaltung, ne? Ist er ja auch nachhaltiger. Wir haben dann mehr angefangen mit Holz zu arbeiten und die ganze Wärmerückgewinnung und so Geschichten, das hat er sich dann noch sehr dahinter geklemmt. Ich habe halt nachhaltige Servietten gekauft, aber er hat ja noch geschaut, dass die vom Design her auch noch besser passen. Ja.
Aber vom Beginn her, quasi hast du ihn dann schon mitgenommen, wissend, du wirst das jetzt bald einmal übergeben?
Nein, also wenn ich das vorher, also das ergab sich dann auch so, also er war, wie er als Kind war, wenn jemand gefragt hat, und wer ist das da, der da jetzt da herumrennt, dann hat er nicht gesagt, ich bin der Paul Kollerig, sondern er hat gesagt, ich bin der Juniorchef. Das war schon eigentlich in die Wiege gelegt. Nicht? Das war so seins.
Total spannend.
Ja. Und wenn jemand so brennt, das ist ja das Wichtige, er muss ja das unbedingt wollen, weil es ist viel Arbeit. Also ich muss sagen, du musst es wollen, du musst die Liebe dazu haben, den Respekt von dem Ganzen, und da musst du fleißig sein. Ohne dem geht es nicht. Mhm. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ohne Fleiß geht es nicht. Und er arbeitet ja wirklich auch in der Nacht manchmal. Da sieht man dann, wenn er seine E-Mails noch schreibt, dass die um 2 in der Nacht geschrieben worden sind.
Ja. Aber das heißt, das, was mir nämlich auch so gekommen ist, weil Kinder ja so manchmal partout das Gegenteil machen wollen, was das, der Traum der Eltern war, dieses Problem scheint es nicht zu geben.
Naja, ein bisschen der Traum. Es war schon, wie er umgebaut hat. Da hat es so verschiedene Sachen gegeben, wo er dann gesagt hat, also den Kachelofen, du Mama, den können wir dort nicht stehen lassen. Das entspricht den heutigen Sicherheitsbestimmungen nicht. Ma, sage ich, den Kachelofen, der ist jetzt 40 Jahre da gestanden, da haben wir Katz damit und so. Ja, sagt er, Mama, aber heute kann das keiner mehr so. Der kann dort nicht stehen bleiben. Ne? Nein, habe ich gesagt, also, den Kachelofen, bitte nicht. Ja, da haben wir so, das ist so wehmütig, aber dann haben wir gedacht, er hat ja recht. Nicht? Und dann haben wir nicht versteigert. Dann ist er nachhaltig weggegangen. Also das war mir dann schon wichtig. Die Leute haben dann mit den Sachen, die jetzt verändert wurden, weil halt andere Bilder gekommen sind und andere Luster gekommen sind, das ist alles in eine Versteigerung gegangen und das hat dann noch einmal Freude jemandem anderen bereitet.
Ja, schön, dass das so ein Gesamtkonzept ist. Aber wenn man jetzt nochmal zurückgeht, zu wo wir unser Gespräch angefangen haben, da war das quasi mit der Luftburg.
Ja.
Und das, so wie du es erzählst, ist es so scheinbar eine kontinuierliche Entwicklung ohne Bruch. Gab es wirklich nie so einen Bruch, wo man sagt, was mache ich jetzt? Und war das der Weg, die Zweifel, war das der richtige Weg? Gab es so, solche Situationen?
Also gezweifelt habe ich nicht daran. Also da bin generell keine, die Zweifel. Also wenn mir einer gesagt hat, Bio 100% geht nicht, das habe ich nicht einmal, das ist beim einen Ohr vielleicht nicht einmal reingegangen, da muss beim anderen nicht rausgehen. Das war nicht so. Und ich wusste, mein Wunsch war es schon, dass es jemand aus der Familie, also dass es weitergeführt wird. Natürlich, wenn es geht, jemand aus der Familie. Mhm. Wenn es nicht ist, ich habe die Kinder nicht, kann ich nicht zwingen, dass ich sage, du machst das jetzt. Mhm. Und wenn es das Geschenk hast, natürlich macht er manche Sachen, da denke ich mir, das hätte ich auch anders gemacht. Aber es ist so, das sind halt, das macht ein Fremder auch. Mhm. Nur beim Kind gab es halt, da kann ich noch was reinreden. Ne?
Ja. Jetzt bewegst du dich ja auch in einem Rahmen. Ne? Du bist im Prater, du bist in der Stadt Wien, du hast die gesetzliche Umgebung, was auch immer. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das könnte anders sein, weil dann war es leichter, in diese Richtung zu gehen, da braucht man mehr Unterstützung oder das sollte man weglassen oder ist eh alles Palette, wie es ist?
Na, also ich finde, dass man alles, was mit Bio zu tun hat, das, was die Stadt Wien uns geholfen hat, dass wir es zertifizieren können, das gehört automatisch sogar als Geschenk noch jemandem dazugegeben. Mhm. Also dass nicht, dass manche in anderen Bundesländern müssen sie das kaufen oder zahlen dafür. Das ist ja schon, für einen kleineren Betrieb ist das sehr viel Geld. Ne? Mhm. Und wir haben ja also diese Möglichkeit gehabt in Wien, dass das unterstützt wird. Und da würde ich mir wünschen, dass das also selbstverständlich ist, dass man zertifiziert und wer das nicht erreicht, der hat halt dann anders zum Zahlen in irgendeiner Form. Nicht? Aber nicht, dass diejenigen, die sie jetzt zertifizieren lassen, die Arbeit machen, dann auch noch dafür zahlen müssen.
Mhm.
Ja, also, und auch einer der Dinge ist, wenn es jetzt gelingt, wahrscheinlich im Herbst, wird es auch eine Schule geben, die wahrscheinlich, also so wie es ausschaut, die Gastgeberfachschule am Judenplatz, da ist der Direktor sehr dahinter auch, dass die nur biologisch kochen werden. Also die werden in der Richtung schon die Jugend das gelernt, wie gut die Artikel sind. Mhm.
Ja. Ich habe so, jetzt nicht so groß wie du, aber ich habe so in meinem Bekanntenkreis, ich wohne in Krems, gibt es ein paar, die ich kenne, die ein Gastro betreiben und da so oft so, ja, es ist so schwierig, die Leute, die man kriegt, die können eigentlich nicht mehr kochen, die lernen nur aufwärmen, so ungefähr. Ist das tatsächlich ein Problem?
Naja, also es ist schon so, dass in der Schule, also ein Beispiel ist, die Schüler wissen nicht, was eine mehlige Kartoffel ist oder ein festkochender Kartoffel. Kartoffel ist Kartoffel, glauben die. Sagen, nein, es gibt zig verschiedene Arten von Kartoffeln. Und welchen Kartoffel du für was verwendest, ist ausschlaggebend. Hm. Aha. Ich habe gesagt, beim Mehl ist das auch so. Hm. Es gibt verschiedene Arten von Mehle. Hm. Also nicht nur, ach so, nein, ich nehme ein Mehl. Dann sage ich, ein grobes, ein feines, ein Dinkelmehl, ein Weizenmehl. Hm. Da denken, es fehlt. Dort fehlt in der Ausbildung.
Mhm. Das heißt, der Ansatz, den du jetzt geschildert hast mit der Schule, ist ja ganz wichtiger, dass man
sagt. Das ist eine Angelegenheit,
ja.
Weil dann lernen die das wertschätzen. Ja, das schmeckt dann anders. Und natürlich, diese tragen das dann in den elterlichen Betrieb oder woanders auch hin, dass sie sagen, kennt man nicht, was ich das und das probieren oder da gibt es andere Kartoffeln oder Karotten oder sonst irgendwas.
Ne? Mhm. Du hast ja gleich am Anfang gesagt, wie wir das Gespräch ja begonnen haben, quasi, also ich kann mich jetzt an das Wording nicht mehr erinnern, aber du bist immer noch dabei, das ist ja nicht abgeschlossen. Du entwickelst ja dich oder den Betrieb trotzdem, deinem Sohn gehört weiter oder war das das Schulthema? Was hast du gemeint, es geht noch weiter?
Naja, es geht weiter, dass ich jetzt mehr Zeit habe, andere Betriebe zu beraten.
Okay.
Natürlich das Schulthema auch. Also Bildung ist generell etwas. Also die jungen Leute, die sind zu einem Respekt zu erziehen, dass das, was am Teller ist, sich nur so viel raufgenommen wird, dass es aufgegessen werden soll, dass es nicht weggeschmissen werden soll, dass man Servietten nur so viel nimmt, was man braucht. Also diesen Erziehungsfaktor, das fehlt ein bisschen. Ne? Mhm. Also das fehlt der Jugend und das muss man ihnen halt zeigen. Wenn sie es einmal sehen, dann haben sie es eh in sich. Ne? Aber das darfst du ihnen lernen. Und das ist bei uns natürlich schon so, dass man ihnen das eben sagt, wie man damit umgeht, wie viel Arbeit es eigentlich war, dass der Bauer das gepflanzt hat, dann aus der Erde ausgegraben hat, in die Kisten reingekommen ist, bis das bei uns ist. Also diese Wertschätzung, also das ist meine Aufgabe und ich sehe, dass mein Sohn das auch sehr gut. Also das hat er schon immer mitgekriegt, von klein an, und dass er das also weitertragen kann. Mhm. Und das ist für unsere Erde sehr wichtig.
Und diesen Erziehungseffekt gibt es denn auch bei den Konsumenten und Konsumentinnen, die zu euch kommen, gehen die bewusster weg? Oder?
Ja, also was ich zum Beispiel jetzt da merke, dass im Garten kann er den Mist irgendwie so wegschmeißt. Mhm. Also vorher sind oft Papieren auf der Erde gelegen oder so. Mhm. Und das ist jetzt nicht. Ne? Also das ist immer sehr sauber. Also das ist eine gewisse Wertschätzung. Kommt. Also ist da, ist von Haus aus da. Also gutes Benehmen, muss ich sagen. Wirklich, die Leute sind fröhlich, die kommen schon fröhlich, die freuen sich. Und das macht viel aus.
Ja, es klingt so nach Gesamtpaket, wo du von deinem Sohn erzählt hast, quasi von der Heizung über die Servietten bis zum Essen. Gibt es noch Aufgaben und Zielsetzungen, die du bei euch im Restaurant siehst, wo du sagst, da haben wir noch Handlungsbedarf, das sind die nächsten Schritte, da wollen wir noch besser werden?
Also wo ich sehe, wo man besser werden kann, ich bin eher ein sehr praktischer Typ. Und mein Sohn mit seiner Frau sind sehr auf das Optische auch. Also dass dieser optische Eindruck dann noch mitkommt. Und das ist nicht mir so wichtig gewesen, aber das können die jetzt sehr gut umsetzen.
Mhm. Ist, weil man bei Nachhaltigkeit ist oft auch das Thema Wachstum und so. Ist größer werden, ist Wachsen ein Thema oder heißt das, es ist eh gut, wie es ist?
Also Wachsen in der Entwicklung ist sehr gut, wo ich jetzt aber nicht jetzt den Wert lege, dass man sagt, man muss noch mehr Umsatz machen oder noch stärker werden. Es muss die Qualität sehr gut sein und wenn sich dann noch ein Wachstum ergibt, dann ist es in Ordnung. Aber nicht das Ziel jetzt, dass du sagst, jedes Jahr muss man 5% mehr Umsatz machen oder mehr Tische oder sonst irgendwas machen. Was in meinem Sohn auch sehr wichtig ist, dass mehr auf die Mitarbeiter auch noch geschaut wird, also sei es jetzt mit der Bekleidung, dass der Mitarbeiter-Essraum schöner wird, wir haben Dienstwohnungen für die Mitarbeiter, also dass da für die Mitarbeiter viel gemacht wird. Mhm. Ja, dass der Arbeitsplatz schön ist, dass der Koch noch ein näheres Gerät kriegt, wann er das braucht. Also, und dass das Geschirr jetzt vielleicht dann sind sie gerade so am Überlegen, was wir da jetzt machen. Also in der optischen Gestaltung, das ist wirklich etwas, was ich sage, das habe ich nicht so geschaut drauf, war nicht so notwendig. Das können die sehr gut.
Ja. Hauptsächlich Gäste aus Wien oder ist das auch international?
Also internationale Leute, die letzten zwei Jahre, nicht so sagen, aber die bringen dann immer sehr viel Besuch mit. Es kommen viele, die jetzt sagen, weil sie es irgendwo in einem Führer lesen, wenn man jetzt schaut, biologisches Restaurant oder ökologisch oder sonst was, wo man was sucht, dann ist es schon, dass man da irgendwelche Führer drinnen sind oder auch von der Stadt Wien werden wir sehr stark gebucht, weil die auch manche Auflagen haben, wo sie sagen, sie müssen in einen Betrieb gehen, wo es ganz einfach passt. Mhm.
Wir haben auch begonnen mit dem Thema Lebensmittelabfallvermeidung, wo du eigentlich gesagt hast, das war, eure Gäste haben immer aufgegessen, unter Anführungszeichen. Ist das immer noch so? Ist das ein Thema bei euch, zu sagen, es bleibt für über, kann man da was tun, dass nicht so viel überbleibt? Oder ist das grundsätzlich Mitnehmen schon so?
Nein, das grundsätzlich Mitnehmen, das ist so ganz, ganz klar. Also wenn er sagt, das ist mir vielleicht zu viel, oder sie teilen sich das, wenn einer sagt, ich will nicht viel essen, dann teilen sie sich manchmal das Essen. Aber weggeschmissen wird ganz wenig. Mhm. Also das ist wirklich minimal. Mhm. Ja, auf das bin ich schon sehr stolz, weil ich sage, es wäre schade, mir tut es jetzt nicht, was das kostet hat. Ja, also wenn der jetzt sagt, der isst die Kartoffel nicht auf, es geht nicht um die paar Cent, was die Kartoffeln vielleicht kosten, sondern um das, dass es eine Ressource ist, die weggeschmissen wird. Das tut man nicht.
Ja. Das ist ein sehr ethischer Zugang, den du jetzt hast. Jetzt sage ich was ganz Ketzerisches. Ja. Gerade den ethischen Zugang haben ja viele bei den Tieren, ja, Fleisch zu essen. Ja. Ist das quasi eine mögliche Weiterentwicklungsvariante, wo sie sagt, begleiten zu Fleisch ist gut, aber es müssen ja nicht die Unmengen sein. Man kann sich bewusster dafür entscheiden oder ist das halt bei so einem Betrieb, den ihr habt, quasi eingefahren?
Also die freie Entscheidung ist uns sehr wichtig. Mhm. Ja. Und wir merken das auch, dass die, jetzt weiß ich, da kommt eine Familie und da sind immer ein, zwei Veganer dabei. Und die sagen, sie kommen extra zu uns, weil der eine will das Fleisch essen. Aber es gibt, wie gesagt, auch vegane Sachen und das ist ja sehr wichtig. Sonst können sie nicht kommen. Nicht? Weil wenn einer kein Fleisch isst, gibt es genug Lokale, wo es dann eigentlich außer einem Salat nicht viel zum Essen gibt. Nicht? Ja. Und da schauen wir schon, dass das für alle was passt. Ist natürlich, wenn man fortgeht, ist schon eher üblich, zu Hause mache ich mir die Schnitzel nicht. Und wenn ich fortgehe, also ist der Fleischanteil ist immer noch sehr groß. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, es gibt, wie gesagt, mit den Kartoffelpuffer, das ist so ein Artikel praktisch, den einmal jeder schmeckt. Und da ist der Veganer auch schon gut bedient. Ne?
Ja. Wenn du heute noch einmal anfangen könntest, deinen ganzen Weg, gibt es Dinge, die du anders machen würdest? Oder?
Nein, also ich sage immer, das, was man gerade gemacht hat, war für die Zeit richtig. Also wenn ich heute nochmal, würde ich es anders machen.
Hm. Ja, also du meinst mit der heutigen Erfahrung?
Mit der heutigen Erfahrung, mit der heutigen Zeit. Ne? Also wie ich angefangen habe, vor 30 Jahren, war halt die Gastronomie auch nicht vorschriftsmäßig so eng beieinander. Also da hat es, weiß ich, nichts. Da hat man offen gehabt, solange die Gäste da waren. Da hat man in der Früh, wenn einer um 7 Uhr gekommen ist und ich war im Haus, dann hat es auch was gegeben. Nicht? Heute gibt es halt Vorschriften, wo man sagt, da muss man zusperren, da muss man sich an das und das halten. Es ist auch dieses ganze elektronische System, geht auch nicht immer die ganze Zeit, weil irgendwann muss das stillgelegt werden und das wieder am nächsten Tag hochfahren kann. Nicht? Also es sind so andere Sachen dabei. Mm-hmm. Ja.
Und jetzt so abschließend, hast du für deinen Betrieb und für dich, vielleicht sind das unterschiedliche Dinge, eine Zukunftsvision?
Also eine Zukunftsvision, das ist schon meines, wo ich sage, also das... Also alles, was so mit Wirtschaftswachstum zu tun hat, dass den Menschen oder auch von der Politik her, dass das umgedacht wird, dass es für den Menschen besser sein soll. Also das ist mir ganz wichtig, dass das Wohlfühlen auf dieser Erde, wir Menschen brauchen nicht die Erde verändern. Die Erde ernährt uns zu 100%, also vielleicht auch sogar noch mehr, nur verteilt es noch nicht richtig. Ne? Aber dass die Menschen glücklich sein können. Und dass man nicht immer nur hinterm Geld herrennen muss. Ne?
Du meinst Lebensqualität?
Die Lebensqualität, ja. Es geht ganz
nicht Hand in her, Hand mit immer mehr und mehr. Und
nein, immer nicht mehr. Immer mehr. Ne? Das geht nicht. Ne? Also das ist mir ein ganz großes Anliegen, und auch bei meinen Enkelkindern. Mehr ist jetzt nicht, mir ist es auch egal, ob die jetzt die Noten, wenn die jetzt ausbringen, ob das jetzt ein Vierer oder ein Zweier ist. Es ist, wenn sie Spaß dabei gehabt haben, ist das Allerwichtigste. Ne? Und auch der Mitarbeiter, er muss Spaß bei uns haben. Mhm. Es muss ihm Freude bereiten. Das ist mein, also mit der Devise, wenn der bei mir arbeiten muss, egal was er gelernt hat. Mhm. Gern muss er es machen.
Das heißt, das ist so der abschließende Appell, zu überlegen, was bedeutet Lebensqualität eigentlich und richten wir uns vielleicht eher an dem als an diesem ewigen billiger mehr weiter und so.
Ja. Also billiger, was ist billig? Nicht? Es muss es den Preis wert sein. Das sieht man ja bei den Kindern. Was ist einer was wert? Nicht? Mit einem teuren Geschenk haben sie oft nicht die Wertigkeit. Nicht?
Das Hupfen in der Luftburg.
Das Springen in der Luftburg ist ganz einfach für alle. Für die Eltern eine Freude, für die Kinder eine Freude. Das Hinkommen ist schon eine Freude. Also das ist es. Ja? Und wenn du Freude bereiten kannst, das ist das, für mich das größte Geschenk. Das ist der größte Lohn.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Danke.